Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Die Infektionsdynamik in Spanien, sie ist wahrscheinlich entglitten, so hat es heute früh der Bundesgesundheitsminister hier im Deutschlandfunk beschrieben. Wir sprechen über die Lage gleich mit meinem Kollegen in Madrid und fragen unter anderem, wie gut die Schulen auf einen zweiten Lockdown vorbereitet sind. Auch in Großbritannien macht die Infektionsentwicklung der Regierung Sorgen. Trotzdem sollen wirtschaftliche Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung wegfallen. Auch dazu gleich mehr. Und wir berichten über das Treffen der EU-Außenminister heute in Brüssel. Die große Überschrift dort: Sanktionen. Es sind massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die seit heute in einigen Bezirken der spanischen Hauptstadtregion gelten. Doch Ministerpräsident Pedro Sanchez versucht, die Bevölkerung zu beruhigen. Er sehe keinen landesweiten Lockdown, so Sanchez am Wochenende kurz und knapp.
Yo no contemplo un confinamiento en el país.
Und doch, das Leben in der Hauptstadtregion wird massiv eingeschränkt. Versammlungen von mehr als 6 Personen sind verboten. Und die Einwohner einiger Viertel im Süden der Hauptstadt dürfen ihre Bezirke nur noch für wichtige Fahrten wie zur Arbeit oder zum Arzt verlassen. Ganze Stadtteile werden also abgeriegelt, nachdem landesweit seit Tagen nun schon die Zahl der täglichen Neuinfektionen die Zehntausender-Marke geknackt hat. Hans-Günther Kellner beobachtet für uns diesen partiellen Lockdown in der Hauptstadtregion. Herr Kellner, gut 850.000 Menschen in Madrid sollen nun 2 Wochen lang vor allem zu Hause bleiben. Das trifft vor allem Stadtteile, in denen mehrheitlich Migranten und Arbeiter wohnen. Wie reagiert die Bevölkerung auf diese erneuten Beschränkungen?
Ja, die Menschen laufen Sturm. Gestern gab es in 12 dieser Arbeitervierteln Demonstrationen. Ich war in Villa de Vallecas, das ist eines der betroffenen Stadtteile. Da war auf einem Spruchband zu lesen, mehr Investitionen und weniger Ausgrenzung. Das fasst es ganz gut zusammen, denke ich mir. Und eine Frau sagte mir auch bei dieser Kundgebung eben, dass es ungerecht ist, nur einige Viertel zu isolieren. Ganz Madrid brauche einen Lockdown. Denn die Infektionszahlen sind im Rest der Stadt ja nur leicht besser. Die Demonstranten fordern aber auch mehr Investitionen ins völlig überlastete Gesundheitssystem, mehr Personal in den Gesundheitszentren und Krankenhäusern. Aber wie gesagt, sie sagen eben auch, ein Lockdown ist notwendig, die Krankenhäuser sind schon wieder überfüllt und Madrid steht erneut vor großen Problemen. Die Intensivstation des Krankenhauses, gerade dieses Stadtteils in Villa de Vallecas, ist zu 135% belegt im Augenblick, das sagen die Gewerkschaften. Man muss vielleicht noch dazu wissen, Madrid ist eine Stadt, in der die Einkommensunterschiede von einem Stadtteil zum anderen sehr groß sind. Diese Unterschiede sind noch verstärkt worden im Zuge der Wirtschaftskrise in den letzten 10 Jahren und durch diesen Lockdown fühlen sich die Menschen in den ärmeren Vierteln nun abgestempelt.
Wen machen die Bürger und wen machen die Fachleute für diese Entwicklung verantwortlich?
Ja, also für die Leute ist ganz klar die Regionalregierung verantwortlich. Sie fordern auch den Rücktritt der Regionalregierung. Sie werfen ihr vor, nach dem ersten Lockdown, also im März und April, dann im Mai und Juni es verpasst zu haben, das öffentliche Gesundheitssystem zu stärken. Und in der Folge kollabiert dieses System heute. Auf einen PCR-Test warten viele Menschen, haben sie mir gestern berichtet, 5 Tage oder auch 10 Tage lang. Das heißt, nach der Quarantänezeit teilweise bekommen sie dann das Ergebnis mitgeteilt. Ich kenne viele Leute mit positivem Ergebnis, aber niemanden, der gefragt worden wäre vom Gesundheitsamt, mit wem er sich in den letzten Tagen getroffen hat. Und diese Kontaktpersonen müssten ja auch getestet werden und in Quarantäne, um nicht andere Menschen anzustecken. Und natürlich machen die Menschen, die Behörden auch für die überfüllten U- und S-Bahnen verantwortlich, in denen sie auch heute noch zur Arbeit fahren und wo sie befürchten, sich anzustecken. Das ist auf der einen Seite, Sie haben ja aber auch nach den Fachleuten gefragt. Sie sagen, die Pandemie, das sagen Sie schon seit März, die Pandemie wird arme Menschen, die unter prekären Bedingungen leben und arbeiten, viel härter treffen als andere, denn aufgrund ihrer Arbeitssituation können die kein Homeoffice machen, die leben häufig in viel kleineren Wohnungen, vielleicht noch mit einer zweiten Familie zusammen. Dort ist es schwierig, die Quarantäne einzuhalten und eben in diesen Vierteln ist entsprechend das Virus auch stärker verbreitet.
Die Hauptstadtregion verzeichnet gut ein Drittel aller Corona-Fälle des Landes. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat heute früh hier im Deutschlandfunk von einer Dynamik in Spanien gesprochen, die, so hat er es gesagt, wahrscheinlich entglitten sei. Haben Sie den Eindruck, dass die Behörden dort die Pandemie noch unter Kontrolle haben?
Also die Pandemie ist in Madrid insbesondere schon lange außer Kontrolle. Kontrolle würde ja heißen, dass man einzelne Infektionsherde erkennt, eben auch weil die Kontaktnachverfolgung funktionieren würde und diese Infektionsherde dann eingrenzen kann, damit sich das Virus nicht weiter verbreiten kann. Das hat schon im Sommer sehr schlecht funktioniert, als es eigentlich nur einzelne Fälle gab. Und im Augenblick funktioniert das überhaupt nicht. Aus meiner Sicht haben die Behörden es einfach sich täuschen lassen, ein wenig von dem niedrigen Infektionsgeschehen, von den wenigen Infektionen im Sommer. Aber seit August schon steigen die Zahlen sehr, sehr schnell und im Augenblick ist die Infektion vollkommen außer Kontrolle.
Nun sind Schulen von diesem partiellen Lockdown ausgenommen. Der Schulbetrieb geht weiter in Madrid. Doch man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass irgendwann auch erneut Schulen geschlossen werden können in Spanien und Homeschooling wieder in den Vordergrund rückt. In Berlin findet zu dem Thema heute ein Schulgipfel bei der Kanzlerin statt. Wie würden Sie das einschätzen? Wie gut ist Spanien auf so eine Entwicklung vorbereitet?
Ja, das ist natürlich auch wieder von Region zu Region stark unterschiedlich. Die Regionen haben ja die Kompetenzen auch im Erziehungsbereich. Aber bleiben wir mal Madrid. In Madrid hat die Region eine Lernplattform im Internet eingerichtet und dort findet auch schon heute der Fernunterricht statt. Das heißt, ab der Sekundarstufe in Madrid sind die Klassen aufgeteilt. Da hat eine Klasse Fernunterricht und die andere gleichzeitig Präsenzunterricht und umgekehrt, sodass das parallel funktioniert. Das scheint auch ganz gut zu funktionieren, haben mir Schüler gesagt, aber es kommt auch hier darauf an, aus welchen Familien, aus welchem Umfeld die Schülerinnen und Schüler kommen. Wer sozial schlechter gestellt ist aus diesen sogenannten bildungsfernen Haushalten, braucht eben Präsenzunterricht, weil die Schule das kompensieren muss, was die Familie nicht leisten kann. Wenn jetzt es wieder zum Fernunterricht kommt, da befürchtet dann Save the Children zum Beispiel, dass die Quote der Schulabbrecher von 25% auf 30% steigen könnte und der soziale Aufstieg durch Bildung dann noch schwieriger wird.
In der Hauptstadtregion droht die Corona-Lage außer Kontrolle zu geraten. Ich habe darüber gesprochen mit meinem Kollegen Hans-Günter Kellner in Madrid. Besten Dank für Ihre Einschätzung.
Danke.
Über einen neuen Lockdown oder den Ausnahmezustand in der Corona-Krise wird derzeit nicht nur in Spanien oder bei unserem Nachbarn Tschechien diskutiert. Auch die Entwicklung in Großbritannien alarmiert die Regierung. Am Wochenende teilte Gesundheitsminister Matt Hancock mit, dass nicht nur die Zahl der SARS-CoV-2-Infizierten stark ansteigt, sondern auch die Zahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken. Von einem kritischen Moment für das Land sprach heute Morgen ein anderer Kabinettskollege. Während die Regierung also einerseits wieder in den Alarmmodus wechselt, laufen andererseits Corona-Schutzmaßnahmen im Land aus. Das Moratorium für Zwangsräumungen zum Beispiel endet heute. Damit wächst die Gefahr, dass Mieter durch die Krise obdachlos werden können. Nathalie Klinger über Angst und Wut der Betroffenen.
Im Sommer erhielt Mark Sutton den Räumungsbescheid. Darin stand, dass er im Herbst aus seiner Wohnung im Londoner Stadtteil Hackney ausziehen soll. Der 41-Jährige und seine zwei Mitbewohner hatten zwar vorerst Glück, denn die britische Regierung brachte ein Moratorium für Zwangsräumungen auf den Weg und ein Gesetz, das Mieter davor schützt, während der Pandemie auf der Straße zu landen. Aber diese Maßnahmen gelten nicht dauerhaft. Das Moratorium endet an diesem Montag, Zwangsräumungen können jetzt wieder vor Gericht verhandelt werden. Und auch das Gesetz zum Schutz von Mietern verschiebt die Fristen nur. Sutton muss jetzt im kommenden Frühjahr ausziehen. Es ist gut, dass wir mehr Zeit haben, aber vermutlich haben wir keine Chance, die Zwangsräumung generell anzufechten. Sutton muss ausziehen, obwohl er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Die Miete zahlte er immer pünktlich, während der Pandemie teilweise aus Ersparnissen, weil ihm als freiberuflicher Webdesigner viele Aufträge wegbrachen. Die Probleme mit der Arbeit und dann gleichzeitig die Sache mit der Räumung, das war extrem belastend. Sein Vermieter, ein in Monaco ansässiger Bauunternehmer, macht mit der Zwangsräumung von der sogenannten Section 21, dem Paragraph 21, Gebrauch. Danach haben Vermieter das Recht, Mieter ohne Angaben von Gründen zum Auszug zu zwingen. Eine umstrittene Regel, die noch auf Premierministerin Margaret Thatcher zurückgeht. In Schottland ist der Paragraph bereits abgeschafft und auch in England mit der Hauptstadt London ist die Streichung der Section 21 vorgesehen. Jasmine Basran von der Obdachlosenhilfe Crisis zweifelt jedoch daran, dass das Gesetz rechtzeitig kommen wird. Durch die Corona-Krise verzögert sich alles. Wir glauben nicht daran, dass die Regierung diese Reform innerhalb der nächsten 6 Monate umsetzen kann. Viele Mieter werden spätestens dann vor der Obdachlosigkeit stehen. Die droht nämlich vielen Mieterinnen und Mietern, wenn sie ihre Wohnung verlieren. Einige könnte es sogar schon früher treffen, denn die verlängerten Räumungsfristen, die dem Webdesigner Mark Sutton und seinen Mitbewohnern etwas Zeit verschafft haben, gelten nicht für alle. Wer zum Beispiel zu Beginn der Pandemie seinen Job verloren hat und deshalb 6 Monate Mietschulden angehäuft hat, kann nun innerhalb von weniger als einem Monat zum Auszug gezwungen werden. Besonders in London könnte das vielen bevorstehen. Ein Viertel der gut 2 Millionen Privatmieter hier hat seit Anfang der Corona-Krise die Miete nicht voll zahlen können oder erwartet, noch in Zahlungsrückstand zu geraten. Das haben das Meinungsforschungsinstitut YouGov und die Verwaltungsbehörde Greater London Authority herausgefunden. Chris Norris vom Vermieterverband National Residential Landlords Association hält es trotzdem für richtig, dass ab diesem Montag Zwangsräumungen wieder vor Gericht verhandelt werden dürfen und damit stattfinden können. Indem man Räumungsklagen verhindert, bekämpft man nur ein Symptom, nicht die Ursache des Problems. Mehr als die Hälfte aller Vermieter muss für ihre Immobilien Kredite abbezahlen und ist dafür direkt auf Mieteinkünfte angewiesen. Die Regierung sollte stattdessen mehr tun, um die Gehälter der Mieter zu sichern. Das fordern auch Obdachlosenverbände wie Crisis. Inwieweit das jedoch gelingen wird, bleibt angesichts neuer Prognosen der britischen Zentralbank fraglich. Sie schätzt, dass sich die Arbeitslosenquote von jetzt 4,1% bis Ende des Jahres fast verdoppeln wird. Die Regierung versucht, die Folgen der Jobverluste mit weiteren Finanzspritzen abzufedern. Gemeinden erhalten einen Zuschuss für besonders bedürftige Mieter und das Wohngeld wurde zum ersten Mal seit 2015 wieder aufgestockt. Ob das ausreicht, wird sich in der nächsten Obdachlosenstatistik zeigen.
Nathalie Klinger über das Ende des Moratoriums für Wohnungszwangsräumungen in Großbritannien. Obwohl der Staat immer härter gegen die Demonstrierenden vorgeht, die Protestbewegung gegen den belarussischen Staatspräsidenten Alexander Lukaschenko gibt nicht auf. Gestern haben sich erneut Zehntausende Menschen allein in der Hauptstadt Minsk versammelt. Bei der Europäischen Union in Brüssel genießt diese Demokratiebewegung große Sympathie, aber die praktische Unterstützung hält sich bislang in Grenzen. Heute wollen die EU-Außenminister aber erneut über Sanktionen gegen Machthaber Lukaschenko und sein Umfeld beraten. In Brüssel bin ich jetzt verbunden mit Deutschlandfunk-Korrespondentin Bettina Klein. Frau Klein, es hat schon mehrere Anläufe für solche Sanktionen gegeben. Wie stehen die Chancen heute dafür, dass sie beschlossen werden?
Also ich bin skeptisch, dass heute die Entscheidung fällt. Ausgeschlossen ist es natürlich nicht. Also Wunder muss man immer noch für möglich halten. Diese Sanktionsliste, die Sie erwähnt haben, ist seit Wochen in Arbeit. Sie ist inzwischen angewachsen auf 40 Personen, die entweder mit der Wahlfälschung befasst waren oder mit der brutalen Niederschlagung der Demonstrationen. Zunächst wurde begründet, wir brauchen länger dafür, weil das gerichtsfest sein muss, gerade Sanktionen gegen Personen. Inzwischen stellt sich raus und wird immer häufiger berichtet, dass Zypern die Zustimmung verweigert, nicht weil Zypern gegen Sanktionen gegen Belarus ist, sondern weil es seinerseits Sanktionen gegen die Türkei durchsetzen möchte. Man möchte das einstimmig verabschieden, diese Sanktionsregelung jetzt auch braucht, also die Stimme Zyperns dafür, die gibt es bisher nicht und das scheint der zentrale Grund zu sein, weshalb noch keine Sanktionen verhängt wurden.
Die ins Exil geflüchtete Oppositionelle Svetlana Tichanowskaja ist heute auch in Brüssel. Kann die EU ihr irgendwas anbieten außer einem Handschlag und warme Worte?
Oh ja, kann sie. Sie kann politische Unterstützung anbieten und das tut sie auch. Und das scheint Svetlana Tichanowskaja hier auch zu suchen. Sie ist seit gestern Abend hier. Sie hat sich gestern Abend bereits mit Parlamentariern getroffen. Sie wird heute Mittag auch persönlich im Auswärtigen Ausschuss zugegen sein, wo sie bisher nur per Video zugeschaltet war. Und sie hat eben teilgenommen an einem Frühstück mit dem Außenbeauftragten Josep Borrell, mit mehreren Ministern, denen ich gerade hier zuhören konnte, die nochmal gesagt haben, wie sehr sie demokratische Unterstützung auch für ihre Bewegung eingefordert hat. Es gibt eine Resolution auch im Europäischen Parlament. Wir wissen, mehrere große Fraktionen im Parlament haben die Opposition in Belarus für den Sacharow-Preis vorgeschlagen. Da gibt es ja auch Beobachter, die halten das für ein falsches Signal, weil das sozusagen Futter geben würde dem Narrativ, dass sich die EU hier einmischt. Borrell hat nochmal ganz klar gesagt, es geht um demokratische Prinzipien und das hat nichts mit Einmischung in innere Angelegenheiten zu tun. Wir müssen hier für unsere Werte stehen. Ich glaube, es ist einfach eine Frage der Zeit, bis sozusagen daraus auch praktische Resultate dann erwachsen.
Sie haben gerade das Beispiel Zypern erwähnt. Warum tun sich die 27 EU-Staaten so schwer mit Sanktionen gegen den letzten Diktator Europas, wie Lukaschenko ja immer wieder gerne bezeichnet wird?
Mehr, weil es wie oft angeführt und in der Europäischen Union ja auch bekannt ist, dass es hier ein Einstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik braucht. Das heißt, de facto hat ein einziges Land, das nicht mitmacht, eine Art Vetorecht. Und deswegen hat die Kommissionspräsidentin, aber sagt auch die Bundesregierung seit langem, wir müssen zur Mehrstimmigkeit kommen, sodass einzelne Staaten das nicht mehr aufhalten können, Entscheidungen in der Außenpolitik. Aber gleichzeitig wäre wohl, diese Einschätzung gibt es auch, gerade im Fall Belarus, wo es ja schon ein bestehendes Sanktionsregime gibt, vielleicht sogar möglich, das mit qualifizierter Mehrheit zu machen. Man scheut sich davor auch, um eben nicht einzelne kleinere Staaten sozusagen rauszudrängen, zu vernachlässigen, möglicherweise gerade im Fall Zypern noch näher an Russland zu drängen. Also wir sehen an diesem Fall auch sehr, sehr klar die schwierige Frage von Einstimmigkeit und Mehrstimmigkeit in der Außenpolitik. Aber das ist der Grund, weshalb eben viele, viele Entscheidungen so lange brauchen oder gar nicht getroffen werden können.
Zypern spielt nicht nur in der Belarus-Frage eine zentrale Rolle, sondern auch beim Umgang mit der Türkei, die wegen der Eskalation im Gasstreit im Mittelmeer am Pranger steht. Auf einem Sondergipfel zu dem Thema wollen die Staats- und Regierungschefs in dieser Woche Entscheidungen beraten. Auch da geht es um Sanktionen, die das EU-Parlament gerade auch mit großer Mehrheit gefordert hat. Wie stehen die Chancen dafür?
Ja, das ist ja gerade der Grund, weshalb Zypern die Belarus-Sanktionen angeblich blockiert, weil es eben Sanktionen gegen die Türkei durchgesetzt haben möchte. Und dafür gibt es eben keinen Rückhalt in der Europäischen Union, weil insbesondere die deutsche Ratspräsidentschaft, aber auch der Auswärtige Dienst zunächst mal versuchen möchte, auf dem Verhandlungswege die Türkei an Bord zu bekommen. Heiko Maas sagte eben vor wenigen Minuten, wir haben noch ein diplomatisches Fenster bis zum europäischen Sondergipfel Ende der Woche. Das scheint mir so danach zu klingen, dass man Sanktionen gegen die Türkei auch nicht mehr für ausgeschlossen hält, aber dem noch einen letzten Versuch geben wird. Und in dem Moment wäre dann auch die Blockade Zyperns, so es sie tatsächlich gibt, dann auch erledigt. Also da ist eine Menge Bewegung, aber im Augenblick lautete die Devise noch, und das hat der Zypern so erzürnt, dass man versuchen will, Sanktionen noch zu vermeiden gegen die Türkei.
Noch ganz kurz, Forderungen aus dem EU-Parlament gibt es auch nach einem Waffenembargo, der Aussetzung der Zollunion mit der Türkei und einem Ende der Beitrittsverhandlungen. Wie realistisch ist eine solche Perspektive, dass die Regierungen das beschließen?
Das wird ja immer wieder gefordert, wenn es Probleme mit der Türkei gibt. Und bisher war es auf Seiten der Mitgliedstaaten eigentlich nur Österreich, das sich dafür ausgesprochen hat. Ich sehe nicht, dass sich das im Augenblick verändert. Auch die deutsche Regierung, auch der Außenbeauftragte wirbt nochmal dafür, wie wichtig die Türkei als Partner ist. Also im Augenblick stehen die Chancen dafür meiner Meinung nach gleich null.
Die EU-Außenminister sprechen heute in Brüssel über Sanktionen gegen die Führung in Belarus, aber auch gegen die Türkei. Einschätzungen waren das von unserer Korrespondentin in Brüssel, Bettina Klein. Besten Dank. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.